Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Was macht dein Liebesleben?
Ich kompensiere die berufliche Frustration durch intensive sexuelle Aktivitäten.
Cool. Du bist dabei, dich zu verlieben.
Wir haben echt Spaß, aber wir sind nicht zusammen.
Wo in Paris die Sonne aufgeht, da ist Paris vielleicht nicht am allerschönsten, aber es hat einen großen Realitätswert und eine ganz eigene Poesie. Wo in Paris die Sonne aufgeht, ist der neue Film von Jacques Audiard, einer der schönsten Filme aus Cannes im vergangenen Jahr, kommt nun endlich ins Kino. Über diesen Film werden wir reden. Wir lernen Patricia Highsmith, die berühmte Krimi-Autorin, kennen aus einer ganz neuen Perspektive in dem Film Loving Highsmith. Und wir haben wunderbare Gäste in dieser Sendung. Unter anderem kommt zu uns Volker Schlöndorff, der Regisseur, der schon so viele Filme gemacht hat, der einen Oscar gewonnen hat und eine Goldene Palme. Dieser Regisseur hat jetzt Neuland betreten, nämlich seinen ersten Dokumentarfilm gedreht, Der Waldmacher. Das alles in den kommenden zwei Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits und herzlich willkommen.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, das ist natürlich ein Gänsehautaugenblick und die bekommt man immer wieder, wenn man redet über die Harry Potter Welt. 8 Filme sind es inzwischen und außerdem 2 fantastische Tierwesen, also die Spin-Off. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass Teil 2 total durchgefallen ist bei der Presse, aber im Prinzip auch beim Publikum. Viele Leute waren enttäuscht. Insofern könnte man sagen, Teil 2 war so etwas wie ein überlanger Cliffhanger. Auf dem dritten Teil lastet nun ein enormer Druck. Für uns in die Welt der Magie gereist ist Anna Wollner, die ich erstmal herzlich grüße und die auch dabei war bei der Pressekonferenz mit den Schauspielern. Hallo Anna, grüß dich.
Hallo lieber Knut.
Anna, nimm uns vielleicht erstmal mit in die Welt von fantastische Tierwesen. Also erklär nochmal ganz genau für alle, die vielleicht so alt sind wie Harry Potter und Co., was das überhaupt für ein Spin-Off ist.
Ja, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, war 2016 so ein bisschen der Versuch, das Potter-Film-Universum nach 8 Teilen weiter zu spinnen. Mit einer Geschichte, losgelöst von Harry Potter selbst, angesiedelt in den 1920er Jahren, einem verschmitzt charismatischen Magiezoologen in der Hauptrolle, Newt Scamander, gespielt von Eddie Redmayne, und jeder Menge fantastischer Tierwesen. Also so magische Kreaturen, die mal niedlich verspielt daherkamen, mal flauschig gefährlich. Der Niffler zum Beispiel, ein maulwurfähnliches Tier mit Hang dazu, Goldmünzen zu klauen. Oder der Bowtruckler, der aussieht wie ein kleiner Ast und bei Newt Scamander am liebsten in der Jacketttasche sitzt. Und so viel kann ich schon verraten, im neuen Film ihm sogar einmal das Leben rettet. Ja, und in diesem dritten, neuen Teil gibt's auch neue fantastische Tierwesen, unter anderem ein rehähnliches Wesen, ein Quirrell, das seinem Gegenüber durch die Augen ins Herz schaut und feststellen kann, ob es eine reine Seele hat oder nicht.
Dann lass uns mal direkt weitermachen jetzt mit diesem Teil. Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnis. Der Titel lässt dir vermuten, dass Dumbledore hier im Mittelpunkt steht und damit liege ich wahrscheinlich richtig.
Liegst du. Der Film steht voll und ganz im Zeichen des zukünftigen Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore, der hier deutlich jünger mit angegrauten Schläfen von Jude Law gespielt wird und noch normaler Lehrer ist und mit einer inneren Zerrissenheit kämpfen muss. Gellert Grindelwald will noch immer die Muggelwelt, also die Welt der Nicht-Zauberer, zerstören. Das ist aber auch ein direkter Angriff auf die Zaubererwelt. Und was lange als Elefant im Raum stand, wird hier in den ersten Filmminuten endlich aus dem Weg geräumt. Albus Dumbledore hatte als junger Mann eine Liebesbeziehung zu Grindelwald. Über einen Blutsschwur sind die beiden für immer miteinander verbunden. Und was Joanne K. Rowling in Interviews schon oft bestätigt hat, wird im Film endlich erstmals angesprochen. Dumbledore ist schwul. Und der Film macht dann aber kein weiteres Aufsehen darum, sondern konzentriert sich aufs Wesentliche, nämlich die Weltenrettung.
Diese Truppe wird den gefährlichsten Zauberer seit langem zur Strecke bringen. Ein Magizoologe, seine unverzichtbare Assistentin. Ein Zauberer aus einer sehr alten Familie. Ein Professor. Und ein Muggel.
Dumbledore versucht das mit einer außergewöhnlichen, recht chaotischen Strategie, eine Handvoll Außenseiter, die über sich selbst hinauswachsen müssen.
Einer davon ist der von dir schon erwähnte Newt Scamander. Oscar-Preisträger Eddie Redmayne hat den immer so verschmitzt und sehr schön verschroben gespielt. Hat sich diese Figur jetzt doch irgendwie weiterentwickelt im dritten Teil?
Ja, hat er. Und ich hatte auch wirklich Spaß dabei, Eddie Redmayne dabei zu beobachten. Nicht nur im Umgang mit den Tierwesen und einem sehr absurden Krabbentanz zum Beispiel, sondern auch im Umgang mit Dumbledore. Denn das Verhältnis zwischen den beiden basiert mittlerweile auf Respekt, wie Eddie Redmayne meint.
Es hat eine vollkommen neue Komplexität. Am Anfang war es das Verhältnis von Meister und Schüler. Aber es hat sich gewandelt, ist jetzt eher wie ein großer Bruder, kleiner Bruder. Es gibt hier in diesem Film diesen einen Moment, in dem Newt die Verletzlichkeit von Dumbledore erkennt und ihm einen Ratschlag gibt. Dieser Fortschritt ist neu. Newt ist introvertiert und fühlt sich in der Gesellschaft seiner fantastischen Tierwesen am wohlsten. Aber Dumbledore erkennt seine Qualitäten, dass er das Potenzial hat zu führen, wenn auch auf unkonventionelle Art und Weise. Der Film ist jetzt wie ein Zauberer-Heist-Film. Eine Art Gangsterfilm mit einer Gruppe Außenseiter, einer Gruppe unkonventioneller Leute.
Ja, dieser dritte Teil ist dann auch eigentlich ein Agenten-Thriller mit Zauberstäben.
Und eine der Hauptrollen, das war natürlich eine Riesendiskussion, wurde ja neu besetzt. Also dieser Bösewicht Gellert Grindelwald wurde im zweiten Teil noch von Johnny Depp gespielt. Der ist nach seinem Gerichtsprozess und einer Aufforderung von Warner Brothers dann von der Rolle zurückgetreten. Vermisst man ihn jetzt?
Gar nicht, denn Mikkelsen ist Bösewicht-Experte, der war ja schon Bond-Bösewicht und dieser Wechsel tut dem Film einfach sehr, sehr gut. Und Mikkelsen konnte sich vor allem aber auch auf eine gute Charakterzeichnung im Drehbuch stützen.
Ich denke mir das ja nicht selber aus. Das ist schon in der Story und im Kopf von David Yates. Jude Law und ich haben früh angefangen, darüber zu sprechen, wie die Beziehung der beiden aussieht. Niemand in der Geschichte nimmt sich von vornherein vor, der Böse zu sein. Wir müssen also rausfinden, was seine Mission ist, sein Ziel. Warum will er die Welt zu einem besseren Ort werden lassen? In seinen Augen. Die beiden hatten in ihrer Jugend noch das gleiche Ziel, sind dann auseinandergedriftet.
Neben Mads Mikkelsen sind übrigens auch Oliver Masucci, Peter Simonicek und Valerie Pacher dabei. Dumbledores Geheimnis ist definitiv besser als Teil 2. Die Pottermagie ist wirklich zurück. Und sollte es doch nur 3 und nicht wie ursprünglich anvisiert 5 Teile geben, wäre das hier ein für mich sehr versöhnliches Ende.
Anna, dann dir ganz herzlichen Dank. Also wir sind jetzt im dritten Teil der fantastischen Tierwesen angelangt. Dankeschön.
Sehr gerne, Knut. Schönes Wochenende.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, wo in Paris die Sonne aufgeht. Das ist der neue Film von Jacques Audiard, der so intensive Filme gemacht hat, dieser französische Regisseur, wie Der Geschmack von Rost und Knochen oder diesen sehr harten, aber irgendwie auch poetischen Gefängnisfilm Ein Prophet und das Flüchtlingsdrama Die Pan, Dämonen und Wunder, für den er 2015 die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Nun überrascht er uns im Vorjahr in Cannes und damit erstmal hallo und herzlich willkommen. Jörg Taschmann ist da.
Hallo.
Wir beide haben ja den Film in Cannes gesehen und im Wettbewerb waren erstmal ganz überrascht. Ein Schwarz-Weiß-Film, der doch von jungen Leuten erzählt, über Liebe und Sex reflektiert und so eine große Leichtigkeit hat, die vielleicht gar nicht mal so typisch ist für diesen Regisseur. Aber erklär uns erstmal bitte diesen deutschen Titel, der ist ja doch etwas ungewöhnlich und vielleicht sogar irreführend. Also, wo in Paris die Sonne aufgeht, ist ja nicht der Originaltitel.
Nein, der hieß im Original Les Olympiades, was eben dieses Viertel, dieser 13. Pariser Bezirk ist. Der englische Titel war dann auch quasi der 13. Bezirk, bei dem wiederum auf Deutsch übersetzen würde. Und was daran besonders ist, das ist ein sehr moderner Bezirk mit diesen großen Universitätsgebäuden der französischen Nationalbibliothek und er gilt eben als das asiatische Viertel, in Anführungszeichen. Übrigens bei Wikipedia liest man über den 13. Bezirk, er habe keine große touristische Bedeutung. Aber genau das wollte Audiard. Er wollte eben nicht dieses bürgerliche, klassische Bilderbuch Paris zeigen, sondern ein ganz anderes.
Und ganz anders sind ja auch diese Protagonisten. Also ich finde, es trifft auch auf Sie zu, was du gerade gesagt hast. Es ist kein touristisches Paris und das sind Leute, die sind jung, die sind sehr modern, multikulturell und die Schauspieler und Schauspielerinnen kennt man im Grunde genommen nicht, Jörg. Du kennst natürlich mehr in Frankreich, aber ich kannte im Prinzip nur Noémie Merlant. Die hat zum Beispiel gerade gespielt in diesem tollen Film von Céline Sciamma, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Da war sie die Malerin. Wie wichtig ist es dir auch gewesen, das zu sehen und auch für den Regisseur irgendwie so eine Entscheidung dann zu fällen, zu sagen, ich nehme mir junge, unbekannte Gesichter?
Ja, der Film erzählt ja von 3 Charakteren hauptsächlich. Eigentlich sind es 4. Da ist einmal diese Franco-Chinesin, Emilie heißt sie, und dann gibt es einen schwarzen Franzosen, Camille, und die aus der Provinz stammende Nora, gespielt eben von Noémie Merlant. Und Emilie und Camille sind eigentlich erstmal nur Mieter in einer WG und haben aber sehr schnell Sex. Aber als Emilie dann mehr will, haut Camille irgendwie sofort ab. Und er will sich nicht binden. Und gerade Emilie, die sich offiziell um ihre demente Großmutter kümmern soll, es aber nicht wirklich tut, wird von einer Newcomerin gespielt, Lucy Zhang, die wirklich sensationell ist und noch nie gespielt hatte. Und Noémie Merlant sieht man auch in einer sehr ungewöhnlichen Rolle, wie ihr Regisseur Jacques Audiard hier auch betont.
Ich dachte, assez dramatique.
Noémie sah ihre Figur zunächst als eine sehr dramatische Rolle. Aber dann sagte ich ihr, nein, das ist eine Figur wie aus einer Komödie, wie Diane Keaton in den Komödien von Woody Allen. Als ich ihr das sagte, spielte Noémie völlig befreit auf. Bei den anderen war es etwas komplexer. Makita kommt vom Theater. Das verlieh ihm eine gewisse theatralische Steifheit, das war nicht immer leicht. Und Lucie, als ich sie kennenlernte, war sie 19, Studentin und kannte sich wirklich überhaupt nicht aus. Und wenn man sie als Franco-Chinesin bezeichnet, muss man eigentlich nur Chinesin sagen, denn Französisch ist nur die Kommunikationssprache mit ihr. Chinesisch, wenn es um ihre Gefühle, die Übersetzung in Emotionen geht. Das war sehr witzig. Sie ist sehr intelligent, wirklich brillant, aber sehr zurückhaltend. Das war manchmal fast verstörend.
Für uns ist sie auf jeden Fall eine echte Entdeckung in diesem Film, Jörg. Und dieser ganze Film hat ja das Spiel, das er durchzieht, das er durchspielt von Liebe und Sex und Lust, natürlich alle möglichen Spielarten, immer wieder verblüffende Wendungen. Und ich fand diesen Film schon, also wie er das Thema behandelt, sehr originell.
Ja, das halt, es ist wirklich ein anderer Audiard. Das ging mir halt auch so beim Schauen. Das hängt auch mit den zwei Co-Autorinnen zusammen, mit denen er gearbeitet hat, nämlich einmal mit Céline Sciamma, die du ja schon erwähnt hast, die ja auch eine Drehbuchautorin ist. Mit der hat er zuerst in einem ersten Arbeitsschritt Graphic Novels von Adrian Tomine adaptiert. Und dann hat er einen Film zwischendurch gedreht, The Sisters Brothers in Amerika. Und dann hat er sich eine weitere Autorin genommen, die wie Céline Sciamma auch Regisseurin ist, Lea Musieus. Und dann haben sie weiter am Drehbuch gearbeitet. Sie haben also praktisch das erste nochmal adaptiert. Und dadurch hat dann dieser Film plötzlich so ganz andere weibliche Figuren und eigentlich drei sehr wichtige Frauenfiguren und nur einen einzigen Mann. Und für Audiard ist der Film dann auch eine Reflexion über Liebe und Sex. Es sind Charaktere, die glauben, man könne die Dinge des Herzens und die des Liebesaffektes voneinander trennen. Sie fragen sich, kann ich mich körperlich völlig loslösen und nur die Lust genießen? Hat das Konsequenzen oder keine Konsequenzen? Kann ich diese Erfahrung immer weiter fortführen? Und wie lange? Geht das alles ohne den Liebesaffekt? Das sind die Fragen.
Voilà, c'est ça. Jetzt müssen wir unbedingt noch reden über den Look dieses Films, über die Optik, habe ich ja schon gesagt. Also es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Hat dich das überzeugt, diese Entscheidung?
Und ja, selber hat er zu mir im Interview gesagt, vielleicht träumt jeder Regisseur davon, einmal im Leben einen Schwarz-Weiß-Film zu machen, und das habe ich jetzt hinter mir. Mhm. Es ist ja das Ursprungsformat des Kinos. Über 50 Jahre lang gab es das Kino ja eigentlich nur und hauptsächlich in Schwarz-Weiß. Und jetzt gibt es seit Jahren so eine Renaissance durch Filme wie Ida oder Cold War von Pawel Pawlikowski, aber gerade auch kürzlich hier Come On, Come On beispielsweise. Ja. Und ich persönlich genieße das sehr, weil ich liebe Schwarz-Weiß, und ich finde in Les Olympiades, wie dieser Film im Original heißt, da bricht der Film durch die Bilder mit diesen klassischen Paris-Bildern, aber auch mit denen der Nouvelle Vague. Es hat nichts Nostalgisches, es ist ein sehr heutiger, sehr moderner Film, und gerade diese Stadtarchitektur, diese Innenräume spielen eine sehr wichtige Rolle, und das Schwarz-Weiß in dem Fall verstärkt es die Modernität.
Also für mich war es einer der schönsten Filme in Cannes, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, und auch wir beide hätten gut damit leben können, wenn er die Goldene Palme bekommen hätte. Wäre sogar mein Wunsch mit gewesen, kam er nicht dazu. Es ist schon irgendwie auch schade, der Film ist eigentlich unterbewertet worden. Ne?
Fand ich auch. Also ich war sehr enttäuscht, weil er, glaube ich, fast gar nichts gewonnen hat, wenn nicht sogar gar nichts. Ja. Und das fand ich wirklich ungerecht, weil es wirklich auch ein anderer Film von ihm ist und eben auch durch diese beiden Drehbuchautorinnen auch so eine ganz andere Kraft hat, also mindestens beste Drehbuch oder so kriegen können. Und es war wirklich mein Lieblingsfilm überhaupt im vorigen Jahr, weil es so eine Mischung aus Sinnlichkeit, Emotionalität, aber auch Humor und dann eben doch auch sehr filmisch. Und diese großartigen Darstellerinnen, die überzeugten mich total. Ich war da wirklich drin, und das ist wirklich mal Kino für die ganz große Leinwand.
Jörg Taschmann über den Film Wo in Paris die Sonne aufgeht. Der neue Audiard ist jetzt im Kino zu sehen. Ich danke dir.
Gerne.
Ideen fliegen mir zu wie Vögel, die ich aus dem Augenwinkel sehe. Mal versuche ich, sie genauer zu betrachten, und mal nicht.
Pat was more dedicated than any writer I'd ever met. Certainly, she was very famous when I met her.
Kluge, intelligente, geradezu elegante Montage, intensiv vorgetragene Texte von Patricia Highsmith, vorgetragen von Maren Kreumann. Ein Film, der basiert auf den Tagebüchern von Patricia Highsmith, Loving Highsmith, jetzt bei uns im Kino. Gleich reden wir über diesen Film, der uns doch diese berühmte Autorin aus einer neuen Sicht präsentiert. Vorher aber Mama's Garn mit Looking for Moses, ein Lied, das Neues hier auf Radio 1. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Die Romane, nicht nur die Kriminalromane der berühmten Autorin Patricia Highsmith, stehen in vielen Regalen, sind viel gelesen worden und fast alle auch verfilmt worden. Auch deshalb interessiert uns diese Autorin jetzt ganz besonders. Eine Frau, von der wir meinten, doch eine ganze Menge zu wissen, das hat sich nochmal sehr umgewälzt, geradezu, als ihre Tagebücher erschienen sind. Und das sind nochmal Einsichten gewesen in ihr Leben, auch in ihre doch sehr komplizierte Persönlichkeit. Und dazu gibt es jetzt einen Film. Ein Film, der basiert auf diesen Tagebuchaufzeichnungen. Dieser Film bringt uns Patricia Highsmith auf eine ganz andere Weise, auf eine ganz neue Weise nochmal ganz nah. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Anke Lewicke, auch ein Highsmith-Fan, kann man sagen, ne?
Kann man sagen, ja, auf alle Fälle.
Viel gelesen.
Mit groß geworden, oder?
Mit groß geworden, genau. Und natürlich auch mit den Filmen, denn ich meine, der gleiche erste Roman ist von Hitchcock verfilmt worden. Das ist auch ein Thema dieses Films, Loving Highsmith, ein sehr doppeldeutiger Titel. Ob man sie wirklich so liebenswert findet, darüber kann man nachdenken, ob man sie wirklich liebt. Aber auf jeden Fall, und da bleibe ich schon dabei, habe ich unheimlich viel über sie erfahren und habe auch noch mal ein anderes Bild von ihr bekommen. Also was ist der Ansatz dieses Films?
Naja, die Regisseurin, also die Schweizerin Eva Vitillard, sagt ja, das ist eine filmische Liebesbiografie. Also es geht um eine Spurensuche nach einem Begehren, das nicht gelebt werden durfte und doch von Patricia Highsmith gelebt wurde. Und wie dieses lesbische Begehren in der psychologischen Kriminalliteratur nachhalt, darum geht es. Und auch wie Patricia Highsmith selbst darüber nachgedacht hat, wie sich ihr Verhältnis zu ihrem Begehren im Laufe ihres Lebens verändert hat. Das wird alles so erzählt in diesem Film und dafür gibt es sehr viele Filmausschnitte einmal. Dann gibt es aber auch Zitate aus ihren Tage- und Notizbüchern, die von der Schauspielerin und Sängerin und Entertainerin Maren Kreumann so sehr eindringlich vorgelesen werden. Und das Schöne an dieser filmischen Liebesbiografie ist, dass die Regisseurin nichts beweisen möchte. Also sie hat keine Theorie zu Patricia Highsmith, sondern sie guckt einfach. Also es ist ein unheimlich offener Film. Also es wird jetzt hier keine Biografie auserzählt, es wird nicht psychologisiert, sondern wir können uns selbst ein Bild machen. Das hört sich immer so banal an, aber ein Leben besteht ja nun mal, hat mehr als ein Bild zu bieten. Und wir lernen wirklich das Facetten, also sehr viele facettenreiche und ganz unterschiedliche Bilder dieser großen Schriftstellerin und liebenden Frau kennen.
Die ja offenbar sehr freiheitsliebend war, die Grenzen sehr früh schon überschritten hat, sich auch abgegrenzt hat von dieser sehr lieblosen Mutter. Also dieses Bild der Mutter hat sich bei mir total eingeprägt. Bei diesem Film, der ja, Anke, was jetzt diesen Lebensweg betrifft, ganz chronologisch arbeitet.
Ja, es geht ja in Texas los, wo sie geboren wurde, wo ihre Mutter sie dann aber direkt allein gelassen hat, weil sie vor ihrer Geburt einen neuen Mann geheiratet hat. Dann ist eben Patricia, die Kleine, bei ihrer Großmutter groß geworden. Und wenn man da die Fotos sieht, da kann man wirklich von so einem kleinen Wildfangreden, immer Jeanshosen und Hemden an. Dann musste sie mit 6 nach New York, dann mit 12 wieder zurück zur Großmutter. Also es waren schon lauter Kulturschocks. Und sie fing dann aber einfach eben an, auch so zu schreiben und hat dann ja Carol ganz schnell geschrieben, schon unter Pseudonym. Und ich finde es ganz gut aufgebaut von dem Film, wie man dann zum Beispiel mit den Filmausschnitten einfach auch ihre Biografie besser versteht. Also die Ripley-Figur, die hat ja genau wie Patricia Highsmith immer ein Doppelleben geführt. Das erzählt der Film ganz gut nach.
Anke, du hast ja die Mutter schon erwähnt. Übrigens gibt es da für mich sowas wie einen Wiederholungszwang, denn die Mutter war tief rassistisch, eine offenbar sehr boshafte Person. Und in den späten Tagebüchern finden sich dann leider, muss man auch sagen, der Film verschweigt das nicht, auch sehr rassistische, sehr boshafte Äußerungen von Patricia Highsmith. Die eigentliche Sensation dieses Films sind für mich allerdings die Frauen, also auch die Ex-Geliebten von ihr. Das sind so kraftvolle, auch sehr reflektierte Frauen, die diesen ganzen Film für mich in doch ganz besonderer Weise auch tragen.
Ja, da gibt es ja die andere US-amerikanische Schriftstellerin Mary Jane Meeker, die eben auch unter Pseudonym viel veröffentlicht hat. Die beiden haben zusammen irgendwo auf dem Land in den Staaten mit 4 Katzen gewohnt und das ging dann einige Zeit ganz gut. Aber dann hat Patricia Highsmith sich auch irgendwie ein bisschen von ihr verfolgt gefühlt, hat auch angefangen zu trinken. Also die beiden haben sich dann getrennt. Und wie der Ripley, der ja auch immer von Ort zu Ort gezogen ist, ist ja Patricia Highsmith auch immer von Ort zu Ort gezogen. Sie hat in Frankreich gelebt, da hatte sie dann eine gute Freundin in Paris, Monique Buffet, und die haben dann in den 50er, 60er Jahren, wenn man das so den Schilderungen hört, ziemlich die ganzen Lesbenclubs aufgemischt. Dann gab es die große Geliebte in England, die auch, und da scheint es so, als müsste sie Carol noch mal nachleben, den Roman, die verheiratet war und Kinder hatte, diese Ausschnitten, das ging dann eben auch nicht gut. Und was ich so faszinierend finde an dem Film, wir lernen eine Frau kennen, die auch zu ihrer, ja, die weiß, dass sie immer wieder einsam war, die sich in dieser Einsamkeit auch eingerichtet hat, die aber sich auch so einem existenziellen Alleinsein gestellt hat. Und dadurch sieht man sie eben auch nochmal anders. Und in diesem Alleinsein war sie ja auch relativ eins mit sich. Also ihre Tagebuch- und Notizeintragungen sind jetzt nicht nur am Ende pessimistisch gewesen, sondern ja, sie hat auch relativ zärtlich auf die Welt und auch auf sich und auf ihr Leben geschaut und scheint doch ganz zufrieden gestorben zu sein.
Ein Blick in die Werkstatt, aber auch in den Kopf von Patricia Highsmith in dem Film Loving Highsmith, für uns gesehen von Anke Lewicke, der ich herzlich danke. Tschüss.
Tschüss.
Und noch eine ganz spezielle Empfehlung in dieser Stunde für Sie, der Film Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen, übrigens auch eine RBB-Produktion, der schon im vergangenen Jahr im Berlinale-Wettbewerb zu sehen war, ein ganz wunderbares Debüt des georgischen Regisseurs Alexandre Koberidze, der in Berlin Film studiert hat. Mit seiner sehr poetischen Geschichte zweier Königskinder stellt er sich ganz in die Tradition des magischen georgischen Kinorealismus, den er auf eigenwillige Weise und auf zauberhafte Weise erneuert. Koberidze führt einen Mann und eine Frau per Zufall zusammen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, doch ein böser Zauber verwandelt beide am nächsten Morgen in völlig andere Personen, sodass sie sich nicht wiedererkennen. Es gibt also in diesem schönen Film, der Märchenhaftes und Realismus verbindet, der sich Umwege zutraut und Abschweifungen erlaubt, in dem Hunde Fußball schauen und eine Überwachungskamera ein Eigenleben führt. Es gibt für jede Hauptfigur in diesem Film zwei Darsteller, weil die ja eben verwandelt sind. Auf der Berlinale hat dieser verspielte Film, der sehr lang ist, für den man sich Zeit nehmen sollte und der einen sofort verzaubert. Also man vergisst auch Zeit und Raum, wenn man ihn sieht. Also bei der Berlinale gab es den Fipreski-Preis, den Preis der Kritiker und Kritikerin. Das ist viel wert, aber ich finde, hätte sehr viel mehr verdient. Jetzt ist er aber im Kino zu sehen. Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Von der israelischen Erfolgsserie Euer Ehren, sehr zweideutig übrigens dieser Titel, Euer Ehren meint ja zum einen den Richter, also diese würdevolle Person, es geht aber auch um die Ehre, die dieser Richter verliert. Im Verlauf dieser Serie, also von diesem israelischen Original, gibt es mehrere Fassungen, auch eine sehr erfolgreiche amerikanische und ab heute auch eine deutsche Fassung, die heißt Euer Ehren eben, gespielt wird Euer Ehren, wird dieser Richter von Sebastian Koch, bei uns hier gleich im Studio der Regisseur David Nafrat, der nach seinem grandiosen Debüt Atlas ja dann auch sehr erfolgreiche Fernsehproduktionen gemacht hat, aber jetzt zum ersten Mal eine Serie gedreht hat, mit einem wunderbaren Ensemble dabei, auch Sascha Gerschak, der ebenfalls hier gleich zu Gast ist, um zu reden über Euer Ehren. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Wir alle wissen, dass Israel ein fantastischer Serienlieferant ist. Und zwar nicht nur mit den Serien selbst, sondern mit den Ideen. Nehmen wir In Therapy zum Beispiel, also Therapie, ist in über 30 Ländern adaptiert worden, immer anverwandelt worden mit dem eigenen nationalen Blick. Und so ist es jetzt auch mit der Serie Euer Ehren. Die können wir ab heute sehen. Heute ist dann die lineare Ausstrahlung jetzt schon in der ARD-Mediathek. Eine Koproduktion mit dem ORF, also auch eine deutsch-österreichische Produktion, inszeniert von einem Mann, dem wir besten kennen von dem Film Atlas. Das war ein düsterer, ganz ungewöhnlicher Thriller im deutschen Kino. Endlich mal eine Hauptrolle für Rainer Bock. Freue mich sehr, dass er jetzt bei uns ist. Herzlich willkommen, David Nafrat ist da. Hallo, hallo.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und du hast ein wunderbares Ensemble zusammenbekommen. Also da spielen ja fast nur berühmte und großartige Schauspieler mit. Sebastian Koch hat das Ganze auch mit angetrieben. Auch
naja, wir haben zusammen seine Figur entwickelt. Mhm. Ne? Also er war schon bei dem Projekt dabei, bevor ich hinzugekommen bin. Und dann haben wir uns sehr intensiv über die Figur des Richters ausgetauscht. Mhm. Ja.
Also er war sehr interessiert an diesem Projekt und vielleicht ist es auch mit ihm dann überhaupt zustande gekommen, weil er es unbedingt auch wollte. Übrigens endlich mal wieder im deutschen Fernsehen. Passiert auch nicht alle Tage, hat lange nichts mehr gemacht im Fernsehen. Dann haben wir eben Rainer Bock wieder dabei. Wir haben dabei die großartige Ursula Strauß aus Österreich und einen Schauspieler, den wir bestens kennen. Übrigens auch von schönen, spannenden deutschen Serien. Inzwischen ist er also auch ein Serienstar. Freue mich sehr, dass er mal wieder bei uns ist. Sascha Gerschak. Herzlich willkommen, Sascha.
Hallo.
Hallo, hallo. So, nun habe ich mir wirklich alle Teile angeguckt, konnte in der Tat nicht mehr aufhören. Mache ich manchmal so, dass ich dann extra den letzten Teil nicht mehr gucke, weil sonst die Gefahr besteht, dass ich irgendwas spoilere. Also unterbrecht mich einfach, schreit laut los, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt wird hier viel zu viel erzählt von dieser sehr spannenden Serie. Wir sollten aber vielleicht diesen Richter mal in den Mittelpunkt stellen, weil es ist ja schon auch eine interessante Konstellation, David, dass wir einen Mann haben, der für Autorität schlechthin steht. Der steht über den Dingen. Der Richter ist derjenige, dem wir am meisten mit noch vertrauen, wo wir sagen, oder die Richterin, steht über den großen Konflikten, über den Dingen. Nun kommt so ein Mann in einen tiefen moralischen Konflikt. Ich denke, es ist eine total reizvolle Vorlage, auch sowas zu dekonstruieren, vielleicht so ein Autoritätsbild.
Das ist ein ganz, ganz spannendes Spielfeld, in das man da taucht mit ihm. Also man hat, wie du schon sagst, es ist ein Richter, der versucht immer das Richtige zu tun und er kommt in eine Situation, in der er nur das Falsche machen kann. Ja. Also er kann nicht mehr richtig handeln. Und daraus ergibt sich ein ganz, ganz starker Konflikt und ein Sog. Und mit ihm geht man halt wirklich durch die Hölle eigentlich. Mhm. Ne?
Und zwar durch eine Hölle, Sascha, ich weiß, dass du selber Kinder hast, übrigens, die man total nachvollziehen kann. Er macht ja wirklich kriminelle Sachen, das muss man ganz klar sagen, aber immer um sein Kind zu schützen. Und mir ging es die ganze Zeit über so, dass ich mich gefragt habe, würde ich doch auch machen? So weit, wie es irgendwie geht, würde ich das Spiel mitmachen. Wie ging es dir?
Mir auch, also ich würde es wahrscheinlich auch so machen, beziehungsweise ich würde mich auch wirklich, ich würde mich schnell der Angst hingeben, der ausgesetzt ist, beziehungsweise der Bedrohungslage, in der er sich befindet. Und wenn es dann noch ums eigene Kind geht, also ich weiß nicht, ob ich da zu viel verrate, es gibt irgendwann mal einen Moment, wo er sagt, nimm mich, aber lass meinen Sohn in Ruhe. Ja, das ist ja auch schon ein ganz altes Thema. Glaube ich, gibt es in der Bibel auch einige Stellen, wo man das sowas nachlesen kann. Und also klar, da wäre ich auch, kann ich absolut nachvollziehen und würde mir wahrscheinlich sehr ähnlich gehen, ganz egal, was für einen Beruf ich habe.
Da du die Bibel gerade erwähnst, also auch da habe ich oft dran gedacht. Hiob zum Beispiel, der hat ja schon viel verloren. Seine Frau ist ja nicht mehr da. Also er ist ein Mann, der weiß, was Verlust bedeutet. Und diese große Angst, jetzt auch nur das Kind zu verlieren, die hat für mich was archaisch-biblisches geradezu. Wie ging es dir mit diesem Stoff? Denn du hast ja den auch verwandelt. Du hast den ja anverwandelt.
Absolut. Da triffst du den Nagel auf den Kopf. Es hat was ganz, ganz archaisches, biblisches. Das ist uns bei der Adaption, beim Umschreiben wirklich aufgefallen, dass das biblische Ausmaße hat. Mhm. Es berührt die ganz, ganz tiefen menschlichen Themen an. Und zwar nicht nur auf den Richter gezielt, sondern auch auf andere Figuren. So, ne? Ich glaube, das macht diese Geschichte auch so universell. Ne, weil sie einfach mit diesen ganz starken Grundkonflikten spielt, mit Verlustangst, mit dem Band zwischen Eltern und Kind.
Aber auch für alle Figuren hast du völlig recht, also Treue, Verrat, Geheimnisverrat, Hingabe zum anderen, all diese Dinge spielen eine große Rolle und wir können vielleicht die Ausgangssituation, die kann man glaube ich schon beschreiben, ohne zu viel zu verraten, also warum dieser Mann überhaupt in diese tiefe Not gerät.
Ja, sein Sohn verursacht einen Unfall, bei dem jemand ins Koma kommt und also schwer verletzt wird. Und er stellt fest, also der Vater, der versucht erstmal das Richtige zu tun und seinen Sohn zur Polizei zu bringen, um eine Aussage zu machen, stellt dann fest, in letzter Sekunde quasi, dass Unfallopfer der Sohn eines hochkriminellen serbischen Clanchefs ist. Und sollte der das herausfinden, wer der Unfallverursacher ist, das ist eigentlich ein Todesurteil. Mhm. Und das treibt quasi die Spirale an, in die er sich dann bewegt.
Mhm. Also er versucht nun mit immer anderen neuen Schritten diesen Sohn zu schützen, gerät damit, wie du auch schon andeutest, immer tiefer hinein, auch in so ein moralisches Dilemma. Auch du hast das ja, Sascha, also deine Figur, Franz heißt sie, hat so ein moralisches Dilemma, was wir vielleicht auch skizzieren können, zumindest, weil es ist fast eine Spiegelung, finde ich. Auch er hat ja ein Kind und hat ständig Angst um dieses Kind. Also das ist so eine zweite Ebene von emotionaler Übereinstimmung auch zum Richter.
Ja, so wie ein paar Runden später ist er eigentlich dran. Also vielleicht auch von dem Alter der Kinder her. Aber ja, es ist halt, das ist, dann, und das kann man vielleicht sogar schon ein bisschen mit großer griechischer Tragödie vergleichen. Es geht um Loyalität, um Treue und um Freundschaft. Und die haben ein Verhältnis, die sind ja recht unterschiedlich. Also der Franz, der arbeitet beim Zoll, bei der Schwerlastabfertigung. Der Michael, der ist Richter, verdient mit Sicherheit sehr viel mehr Geld als er. Trotzdem sind die sich so verbunden und durch die Verbindung zieht es den halt mit rein. Ne? Und dann kommt er da auch nicht mehr so einfach raus.
trotzdem noch eine Frage von Komplizentum, freiwillig oder unfreiwillig, auch das spielt ja dann eine Rolle, in welche Notlage alle geraten. Und damit sind wir auch nochmal bei den anderen Figuren, also zum Beispiel die Kollegin bei der Kriminalpolizei, gespielt eben von Ursula Strauß, die ja auch so eine schwebende Existenz ist. Also sie nimmt ihn ja ganz freundschaftlich auf und lange Zeit macht sie das Spiel auch mit oder wo sie vielleicht schon Ahnung hat, unterdrückt sie diese Ahnungen. Also auch bei ihr gibt es ein Dilemma. Es gibt bei fast jedem so eine moralische große Frage, was ist richtig, was ist falsch?
Absolut. Ich meine, sie spiegelt letztendlich die Figur des Richters dahingehend, dass er für sie lange Zeit noch das ist, was er halt symbolisiert, nämlich dieser derjenige, der für die richtige Sache kämpft. Ne? Und nach und nach mit den Indizien, die bei ihr hineintrudeln, ergibt sich ein anderes Bild, was sich von ihm zeichnet. Und sie hat Probleme, diese beiden Bilder irgendwie miteinander in Deckung zu bringen. Ne? Und dann stellt sich letztendlich die Frage, man kann ja quasi wirklich förmlich dabei zuschauen, wie dieses Misstrauen entsteht. Ja. Und das ist ganz spannend bei der Figur von der Ursula Strauß, dass man sieht, wie sie sich langsam dahin entwickelt und von einem Moment zum anderen vom Besten zum Alliierten zum Feind wird. Ne?
Das gilt übrigens auch für diese junge Anwältin, die ja auch ermittelt und versucht, ihrem Mandanten zu helfen, gespielt von Lena Kalisch, wo genau das Gleiche auch passiert, wenn auch auf einer anderen Ebene, bei einer jungen Frau, bei einer jungen Figur, aber auch da wächst ja das Misstrauen immer mehr und das ist ein sehr spannender Prozess, das zu sehen in der Serie Euer Ehren, über die wir auch gleich weiterreden. Euer Ehren, heute Abend in der ARD zu sehen, die ersten 4 Folgen, morgen dann die beiden anderen, also 5 und 6, jetzt schon in der Mediathek. David Navrat hat diese Folgen in 10 zu sehen sind unter anderem Paula Beer, haben wir noch gar nicht erwähnt, Sebastian Koch und Sascha Gerschak. Und du hast es ja schon gesagt, du arbeitest bei der Zollverwaltung, also beziehungsweise im Zoll dort. Und das fand ich ganz treffend irgendwie, weil ich kenne diese Gegend, also Tirol und dann so Südtirol, vor allem so von der Autobahn. Wenn man nach Italien fährt, da freut man sich schon. Man hat so ein Unterwegssein-Gefühl. Und das teilt sich komischerweise auch in diesem Film mit, weil man diese Autobahn auch so oft sieht. Die ist ja auch sehr beherrschend dort. Also was hast du da für Gefühle? Du bist ja dann jemand, der da bleibt, der immer nur durchwinkt.
Eben, das ist das ganz Besondere an diesem Film. Ich habe auch in der Vorbereitung, bin ich immer so in der Recherche im Internet, bin ich auf eine Seite gekommen, die heißt Truckspotting. Das sind halt einfach Trucks, die an einem vorbeifahren. Mhm. Und wir hatten so eine Szene, wo ich da in so einem Glaskästchen sitze, an dem Grenzübergang, am Brenner war das doch, oder? Ja. Und da fährt ein Lastwagen nach dem anderen an dir vorbei und dann siehst du die ganze Welt und die Lastwagen in allen Formen, in allen Farben, alle planen und teilweise dann auch so Spezialtransporter mit Mähdreschern drauf und jeder Container voll mit Geschichten. Mhm. Vorne im Führerhaus, die Kerle mit ihren Geschichten immer auf der Straße. Das fand ich schon, also das war schon auch ganz schön gewaltig dann. Und dann hinter der, also der im Hintergrund die Bergkulisse. Sehr speziell. Ein spezieller Arbeitsort. Mhm.
Und ich finde, es erzählt auch viel über die Figur, wie du es gerade so schön beschrieben hast. Das ist ja auch der Hintergrund der Figuren, ihrer Sehnsüchte vielleicht auch. Und diese fantastische Landschaft, von der du sprichst, die spielt ja auch mit einer Hauptrolle. Also das sind ja unglaublich schöne Berge. Und ich fand das Ganze, David, so übersichtlich. Also man weiß immer ganz genau irgendwie, wo man ist. Das gehört aber auch zu dieser Landschaft dazu, zu Innsbruck und zu dieser Anlage der Landschaft.
Das war ganz wichtig, weil wir haben so viele verschiedene Schauplätze, so viele Stränge. Also wir haben, ich glaube, wir haben bei dieser Produktion an die 110 Sprechrollen. Also wir hatten wirklich ein ganz großes Ensemble, wenn man so will. Und man musste als Zuschauer immer die Möglichkeit haben, schnell zu wissen, wo man ist. Und deswegen haben wir versucht, Orte zu finden, die sehr klar sind in ihrer Visualität. So zum Beispiel auch der Zoll. Also wir haben wirklich versucht, am Original Zoll zu drehen, ne, am Brenner. Was schwierig war oder bis zu unmöglich, aber wir sind rangeblieben, die Produktion vor allem, und hat uns das ermöglicht, wirklich am Original Zollübergang zu drehen, was natürlich visuell und von der Gewalt ganz viel ausmacht.
Und wie war diese Erfahrung jetzt für dich als Regisseur, also plötzlich 6 Drehbücher auf den Tisch zu bekommen oder beziehungsweise mitzuschreiben und dann zu inszenieren?
Es war eine pure Freude.
Ja,
es
wirklich?
Es hat unglaublich Spaß gemacht. Es war natürlich sehr anstrengend, weil es in der Masse sehr viel ist und man muss in sehr wenig Zeit sehr viel bewältigen. Aber ich hatte einfach das Glück, ein starkes Team zu haben und ganz tolle Schauspieler. Also es war wie im Schlaraffenland, wirklich. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Es ist natürlich in der Corona-Zeit, die Filme zu machen, nochmal eine mehr Aufwand und eine besondere Belastung, weil man halt nicht nur immer zum Testen muss und dieses Hygienekonzept umsetzen muss in der Logistik sozusagen, sondern auch, weil man als Regisseur oder Schauspieler dieses Damoklesschwert über sich hängen hat. Wenn ich jetzt positiv bin, sind die nächsten 2 Wochen 80 Leute arbeitslos und wir können das Ding nicht weitermachen. Und das macht dann schon einen Druck, aber ich fühle mich bei David immer völlig familiär aufgehoben, der sieht mich immer und bin sehr gern mit ihm auf dem Set und arbeite sehr gern mit ihm.
Und das serielle Erzählen, also wir hatten die Toten von Marlowe, auch eine sehr schöne deutsche Krimiserie, die Leute ja sehr fasziniert hat. Also so über einen langen Zeitraum mit so einer Figur umzugehen, das stelle ich mir ganz schön vor, dass man nicht gleich Tschüss sagt nach ein paar Drehtagen.
Ja, aber auch dann ohne unbedingt 70 Drehtage haben zu müssen.
Muss nicht sein.
Dass man teilhaben kann an der Geschichte und dann nicht ganz so viel.
Wie ist überhaupt die Veränderung? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, zu der israelischen Serie, die ich jetzt gar nicht kenne. Also ich habe da noch nie einen Teil von gesehen. Was sind die wichtigsten Veränderungen, die wichtigsten Verwandlungen?
Also die Figur des Richters, der Grundkonflikt, den haben wir beibehalten. Aber wir mussten sehr viel ändern und neu entwickeln, neu dazudenken, weil man konnte diese Geschichte aus diesem israelischen Kontext gesellschaftlich, sozial, aber auch was das Justizsystem angeht, konnte man eins zu eins gar nicht übertragen. Vieles musste man umändern, damit es glaubwürdig wird, in unserer Hemisphäre quasi. Aber das hat wirklich großen Spaß gemacht. Das war auch die Herausforderung, also das für unser Publikum hier glaubwürdig zu machen. Also wir haben etwa, ich kann es prozentual gar nicht sagen, aber wir haben sehr viel verändert. Wir haben uns ziemlich weit entfernt dann doch vom Original.
Also auch diese Clan-Kriminalität zum Beispiel, die kommt da rein logischerweise und wird dann so auch erzählt. Und da müssen wir jetzt auch nochmal die Schauspieler rühmen, also Tobias Moretti, die habe ich noch nie so gefährlich und auch gleichzeitig schmierig gesehen, wie er diese Figur spielt. Paula Bär als eine ganz emanzipierte junge Frau, die ja gerne die Macht übernehmen würde in diesem Clan und spricht dann auch Serbisch, glaube ich. Also es musste sich dann vermutlich auch raufdrücken in kurzer Zeit, soweit ich weiß. Also das sind ja alles Vollblutschauspieler, die so eine Figur noch mit wenigen Strichen stehen die da. Wie war das?
Das war ganz großartig. Also Tobias Moretti, das hat ganz großen Spaß gemacht, weil die Figur, unsere Absprache war, wir wollen einen unappetitlichen Uli Lindner. Und der ist es geworden.
Das ist er wohl.
Jedes Mal, wenn der auftaucht, schaut man einfach gerne hin und guckt, was er macht. Das ist eine ganz dichte Figur, die auch ganz stark da verwurzelt ist in Tirol. Ne? Und dadurch, weil er auch da lebt und daher kommt,
konnte spricht er Italienisch.
Er konnte ganz viel einbringen. Er spricht Italienisch, er spricht dieses Innsbrucker Tirolerisch. Und auch mit Paula Bär, ich meine, sie hat sich das in sehr kurzer Zeit alles drauf geschafft, hat einen Coach gehabt, der ihr Serbisch beigebracht hat, die Sätze, die sie gesprochen hat, die sie auch, was wir gehört haben, wirklich eigentlich akzentfrei sind. Das war schon sehr beeindruckend.
Sascha, du kannst es auch ein bisschen beurteilen.
Ja, doch.
Du kannst. Und
vor allem, also akzentfrei, aber akzentfrei in dem Sinne von, die ist hier aufgewachsen. Also ich spreche ungefähr genau gleich Slowenisch, wie sie Serbisch gesprochen hat. Weil ich ja auch in Deutschland geboren bin. Und das hat schon sehr. Und ich fand auch bei Paula Bär, das darf ich mal jetzt noch hier sagen, so als Kollegenkompliment, ich fand es, mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen. Wir haben uns das zusammen angeguckt, als ich die das erste Mal gesehen habe, wie reif und alt die da auch wirkt. Ne? Also, die könnte ja auch 35 sein in dem Film. Problemlos. Ja. Und das finde ich, das ist halt auch ein Zeichen von eine Hochbegabung, die man bei der Frau Bär beobachten darf.
Also sie entwickelt eine ungeheure Kraft, finde ich, und so eine Entschlossenheit, die auch was Unheimliches hat, in dieser Kälte, die sie auch mit ausstrahlt. Und damit kommen wir zum Schluss vielleicht nochmal zu einer Gesamtzusammenfassung. Ich dachte manchmal auch wirklich an sowas wie Goodfellas oder Der Pate. Also es ist auch mit diesem Figurenreichtum, mit der Fülle der Themen, ein großes Epos, wo man dann auch vielleicht merkt, die Frage an euch beide, dass jetzt dieser Serienboom auch ein Geschenk ist, weil man das eben genauso erzählen kann, weil man jeder Figur auch vielleicht etwas mehr Raum geben kann, mehr Zeit dann auch zu entwickeln, wie tief die Abgründe da im Einzelnen sind?
Das war wirklich ein Traum, so ein Projekt machen zu können. Vor allem, weil ich ja mit meinem Co-Autor David Marian die Bücher entwickelt habe. Wir saßen da und haben diese Szenen geschrieben und dachten, Wahnsinn, wir können das wirklich machen oder wir werden das drehen, so wie es hier steht. Ne? Ich meine, ich bin auch ein jünger Scorseses und so weiter. Von daher liebe ich solche Filme und überhaupt einmal so etwas machen zu können, was in die Richtung geht, war ein Traum.
Scorsese und Coppola sollten wir fairerweise erwähnen. Ja. Der Pate 50 Jahre in diesem Jahr wird gefeiert. Ne? Und auch gezeigt übrigens, Pate läuft ja wieder. Frisch restauriert im Kino. Wie geht's dir? Du hast das Gesamtepos jetzt auch schon gesehen, hast du ja gesagt.
Ja, bei mir zu Hause haben wir es angeguckt mit meiner Agentin. Und David war auch dabei, also beide Davids, beide Autoren und der Regisseur. Und wir haben es auch an einem Rutsch durchgeguckt.
Man hört nicht auf.
Nee.
Das wird den Leuten auch so gehen. Die können das auch machen, nämlich ab jetzt sofort in die Mediathek gehen und sich alle Teile ansehen. Oder sie schauen heute Abend ganz klassische linear die ersten vier Teile um 20.15 Uhr in der ARD. Morgen dann die anderen beiden Teile 5 und 6 ab 21.45 Uhr im ersten. Aber online first, wie es so schon heißt, also jetzt in der Mediathek bereits ein Film von dieser zerklüfteten Landschaft voller Abgründe, voller Geheimnisse. Und das gilt genauso auch für die Figuren, die sich in dieser Landschaft bewegen und das große Drama erleben. In der Serie Euer Ehren von David Navrat, unter anderem mit Sascha Gerschak. Vielen lieben Dank, schön, dass ihr da wart. Dankeschön.
Danke, tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Volker Schlöhnow, der Oscar-Preisträger, Gewinner der Goldenen Palme, war schon oft bei uns und haben wir immer über Spielfilme gesprochen, denn er ist ja nach wie vor sehr aktiv und dreht sehr viel. Jetzt mit 82 gibt es trotzdem in seinem Leben nochmal eine Premiere, nämlich einen großen Dokumentarfilm. So etwas in der Form hat er noch nie gemacht und das ist wichtig, was er da erzählt, ein Thema, das uns allen wichtig ist. Es geht um unsere Zukunft. Der Waldmacher heißt dieses Werk. Gratuliere erstmal zu diesem neuen Genre. Herzlich willkommen,
Volker
Schlöhnow. Schön, dass du da bist, Volker. Du hast mir von diesem Projekt schon sehr lange erzählt. Es war dir sehr wichtig, diesen Film zu machen. Man sieht dich auch im Film. Du führst die Kamera zum Teil,
ja,
du führst die Gespräche.
Ja, ich mache die zweite Kamera. Na? Ungefähr ein Viertel habe ich selbst gedreht.
Immerhin. Es ist ein Film über Toni Rinaudo, den du ja sehr genau kennengelernt hast und der mit einer ganz einfachen Idee versucht, eine Lösung zu finden für die globalen Probleme. Wenn es auch hier konkret Afrika ist, aber für die globalen Klimaprobleme. Eine ganz einfache Methode, die du uns vielleicht mal erklären kannst.
Er wollte natürlich den nächsten Spielfilm im Grunde machen und da habe ich bei einem Treffen in Berlin einen Vortrag gehört von einem australischen Agronom, Toni Rinaudo, der gerade aus Stockholm zurückkam, wo er den sogenannten alternativen Nobelpreis für seine Arbeit bekommen hat, nämlich ganze Wälder wachsen zu lassen, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen. Das heißt, Moment mal, wie geht denn das? Bäume sind ja das große, große Problem und Allheilmittel, gerade in Trockengebieten, übrigens vielleicht demnächst auch in Brandenburg, ja. Aber in dem Fall geht es um die Sahelzone, wo man auch zur Kolonialzeit alle Bäume abgepflanzt hat und abgehauen hat und gesagt hat, ein guter Bauer, der braucht ein sauberes Feld und da dürfen keine Bäume draufstehen, mit dem Ergebnis, dass die Sonne die Böden ausgedorrt hat und der Wind hat dann das weggeblasen und den gelegentlichen flugartigen Regen, der hat dann auch noch weggewaschen und zum Schluss hat man verkarstete Böden, auf denen gar nichts mehr wächst. Und da sind sich alle einig, da gibt es nur eins, Bäume müssen da den Boden stabilisieren. Aber da kann man noch so viel pflanzen und man hat für hunderte von Millionen Dollar Bäume gepflanzt seit 50 Jahren, aber sie wachsen nicht. Es ist zu trocken. Und er hat diese simple Idee oder Entdeckung gemacht, dass ja unterm Boden die Wurzeln von alten Bäumen noch 30, 40 Jahre und länger irgendwie nur schlafen.
Der unterirdische Wald, ne?
Der unterirdische Wald nennt er das. Und dass man diese Wurzeln also wieder aktivieren kann, wenn man die Triebe pflegt, die da gelegentlich rauskommen. Ja, und auf die Art und Weise hat er schon 6 Millionen Hektar allein im Niger wieder aufgeforstet, beziehungsweise für Landwirtschaft den Boden urbar gemacht.
Aber ich finde es ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, das ist jetzt nicht plötzlich so eine Aktion. Der hat nicht gesagt, ich bin jetzt ein guter Mensch und gehe nach Afrika, verändere was. Das ist Ergebnis von einem jahrzehntelangen Engagement in Afrika.
Ja, also der ist mit 25 oder 24 nach Afrika gegangen, Anfang der 80er Jahre, mit seiner Frau, die ebenso jung war eigentlich wie so Hippies, mit einem Kind auf dem Rücken gebunden. Die Frauen, dann haben sie 3 weitere Kinder da in den Dörfern gehabt und er hat Bäume gepflanzt. Und die wuchsen alle nicht und wollte schon aufgeben, als er das entdeckt hat. Aber das dann durchzusetzen, da bemüht er sich seit 30 Jahren drum. Und ich habe ihm gesagt, ja, aber die haben doch dann sicher Hunderte, Tausende von Jüngern, die das weitertragen. Und dann sagt er lachend, naja, meistens bin ich alleine unterwegs. Und da habe ich gedacht, da muss ich einen Film drüber machen. Also praktisch ein Propaganda, ein Aktivistenfilm.
Du bist ihm natürlich sehr nahe gekommen. Wir sind immer dabei, wenn er arbeitet. Wir sehen übrigens auch, wie er sich um Augenhöhe bemüht. Er spricht ja teilweise auch diese Sprachen dort, was ganz erstaunlich ist. Was bewunderst du ihm am meisten?
Ja, also erstmal dieses wunderbare Gottvertrauen oder Vertrauen in die Zukunft. Und das teilt er übrigens mit den Afrikanern, also wir waren ja in 6, 7 verschiedenen Ländern in der Sahelzone. Er spricht, wie du schon sagst, auf Augenhöhe mit den Bauern. Er ist selbst eigentlich ein Bauer. Zuerst haben die Afrikaner ihn den verrückten weißen Bauern genannt, bis sie gesehen haben, dass diese Methode tatsächlich funktioniert. Und dann sind sie selbst zu den Propagandisten geworden. Also die Bauern von einem Dorf zeigen das, den Bauern von einem anderen Dorf, die sehen sehen das, lassen sich überzeugen und so ganz allmählich steht der Tropfen, hüllt den Stein. Mhm. Hat sich das in vielen, inzwischen in über 20 Ländern durchgesetzt, aber es bleibt immer noch unendlich viel zu tun.
Ich finde ihn, so wie ich ihn jetzt kennenlerne, in deinem Film sehr zupackend, wie du sagst, sehr optimistisch, auf eine sehr angenehme Weise auch bescheiden. Also man hat nicht das Gefühl, ne, dass er so sich als Retter sieht oder sowas.
Nein, überhaupt nicht. Also von Rettung kann gar keine Rede sein. Er weiß selbst, das sind uralte Methoden. So wurde früher auch in Afrika die Landwirtschaft betrieben, nämlich unter Bäumen, also eine Art Agroforestrie, Forstlandwirtschaft miteinander kombiniert, weil die Bäume schaden der Landwirtschaft nicht. Im Gegenteil, sie tun ihr gut, sie sind geradezu notwendig.
In diesem Film betrittst du Neuland in jeder Hinsicht, auch dokumentarisch, aber auch was so das Erklären betrifft. Also du hast Animationen dort, du erklärst den Wasserkreislauf und so. So Dinge, die ja für dich wahrscheinlich auch völlig neu waren.
Ja, naja, das hat angefangen mit, wie gesagt, einem Film über Bäume, ist dazu ein Film über Landwirtschaft geworden. Und dann aber, was mich am meisten interessiert hat, waren die Menschen. Ich war eben verblüfft von der auch unter schwierigsten Umständen, der Zuversicht der Menschen, der Vitalität natürlich, vor allen Dingen der Frauen, dem Einsatz, dem Glauben, mit dem sie dem Leben gegenübertreten.
Und das finde ich an dem Film so schön, dass du nicht so ein düsteres Bild von Afrika malst, dass du nicht wieder Katastrophen uns ausmalst, sondern der Film ist so optimistisch. Er zeigt Leute, die zupacken, die was verändern wollen. Der Waldmacher, wir reden auch gleich weiter über den ersten Dokumentarfilm von Volker Schlöndorff. Volker Schlöndorff hat zum ersten Mal Dokumentarfilm gedreht und gedreht im ganz buchstäblichen Sinne, auch mit der Kamera war er selbst unterwegs in Afrika für den Film Waldmacher über Toni Rinaudo. Ein Mann, der eine ganz einfache Idee hat, mit dieser Idee etwas bewirkt hat, etwas verändert hat und auch uns Mut gibt, wenn man das sieht in deinem Film. Und man sieht natürlich auch, dass das für dich eine neue Arbeitsweise war. Du führst Interviews, du bist unterwegs, du lernst Kinder kennen, bist in der Schule unterwegs. Also wie war denn die Erfahrung für dich nach so vielen Spielfilmen jetzt?
Naja, als Mensch habe ich mich schon immer interessiert und eigentlich auch als Kind aus dem Taunus in Hessen kann ich sehr gut mit Bauern umgehen. Das war mal meine ursprüngliche Umgebung. In diesem Fall hat mir geholfen, dass eigentlich niemand an den Film geglaubt hat und ich den bescheidensten Mitteln gemacht hat. Das heißt, ich bin ganz alleine immer in die Länder geflogen, habe mir vor Ort über afrikanische Kollegen einen Kameramann und einen Tonmann ausgesucht und empfehlen lassen und habe also fast in jedem Land mit einem anderen Kameramann gearbeitet, außer dass ich selbst immer die zweite Kamera gemacht habe und dadurch gibt es so eine gewisse Einheit in dem Film. Das heißt, wir waren immer hautnah dran an den Menschen, also in der Hütte beim Schulaufgabe machen oder die Frau beim Kochen, die morgens früh um 4 Uhr aufsteht und ihren Hirsebrei kocht. Und das ist natürlich das, was mich interessiert hat, was ein bisschen zurückgeht auf einen ganz, ganz frühen Film von mir, der hieß Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach. Ja. Die armen Leute, das war 1840, 1850, die hessischen Bauern, die einfach von ihrem Land nicht mehr leben konnten und die nach Amerika in die neue Welt ausgewandert sind. Und das hat mich so daran erinnert, denn das sind 350 Millionen Menschen allein in der Sahelzone, also ungefähr so viele, wie wir in Europa sind. Und die von ihrem einen Hektar nicht mehr leben können, wenn sie nicht andere Methoden anwenden. Und jetzt ist die Wahl, entweder hilft man ihnen, diese anderen Methoden zu bringen, oder sie sind in die Migration gezwungen. Mhm. Und das ist also etwas, was uns unmittelbar betrifft. Und die Tatsache, dass dann da alles grün wird, hoffentlich die große grüne Mauer, das verändert ja auch das Klima.
Aber was du gerade sagst, kennzeichnet auch den Film. Es geht zum einen ja um dieses Projekt, das wird genau erklärt und wir sind diesem Mann sehr nah. Es ist aber nicht direkt ein Porträt über ihn, sondern ich fand eher ein Porträt von dir, wie du durch Afrika reist, wie die Menschen kennen das. Auch diese
das
Komplexität.
Ja,
aber diese Komplexität der Themen, die du angesprochen hast, dass die Männer weggehen, um Geld zu verdienen, dass die kleinen Felder nicht mehr reichen, Überbevölkerung, Geburtenkontrolle. Also ich finde, es sind so viele Themen, die du da auch anschlägst und die dem Film dann eine Komplexität geben, die weit über die an sich ja wunderbaren Bäume hinausragt?
Ja, das einfach, das war nicht zu vermeiden. Ich bin, wenn man so will, vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, weil wenn man in so einem Dorf ist und dann sieht man auf einmal, ja Moment mal, morgens gehen die zur Schule, nachmittags helfen sie auf dem Feld, abends sollen sie Schulaufgaben machen, gibt aber kein Licht. Bei einer Kerze Schulaufgaben machen, schwierig. Mhm. Das motiviert nicht. Das ist das Unglaubliche, dass 70% der afrikanischen Bevölkerung lebt noch auf dem Land und diese 70% haben keine Elektrizität.
Mhm. Es ist auch ein Film darüber, wie man helfen kann. Also du sprichst davon, das ist ein starkes Bild in dem Zusammenhang.
Ich versuche nur Lösungen aufzuzeigen, die Probleme sind bekannt.
Viele der Mittel, die ja da sind, werden wirklich buchstäblich fließen weg, laufen ins Leere.
Ja, also in den Dörfern kommt nie was an. Toni Rinaudo sagt selbst, in den 40 Jahren, die er arbeitet, hat er noch nie von einem Hilfsprogramm auch nur einen Dollar in den Dörfern ankommen lassen. Das bleibt leider bei den sogenannten Eliten, die korrupt sind, in den Städten, in den Hauptstädten hängen, in den höheren Etagen und es kommt nicht an. Und da muss die Entwicklungspolitik, das ist jetzt noch ein neues Thema, völlig umdenken.
Ja, aber auch das wirft der Film zumindest auf, all diese Fragen, natürlich auch Klimawandel, Klimaneutralität, die uns ganz direkt berührt. Also es ist ja nicht ein afrikanisches Thema nur. Aber jetzt interessiert mich natürlich, ob du jetzt so Blut geleckt hast, weiter jetzt machst im dokumentarischen Bereich, jetzt welchen Brandenburg drehst.
Ich frage mich selbst, im Augenblick gehe ich eher mit einer Idee für einen Spielfilm schwanger. Es ist einfach mehr mein Feld. Sag mir, was soll da hier ein über 80-Jähriger durch die Savanne wandern? Das macht mir Spaß, aber ich sag mir, das können doch eigentlich Jüngere sehr viel besser und auch Afrikaner. Ich habe unbedingt drei alleine afrikanische Filmemacher mit einbezogen, dass sie mir so kleine Vignetten drehen. Also zum Beispiel, da gibt es Dörfer, wo kein einziger Mann mehr ist, die alle migriert sind. Und einer geht dahin, um seine Mutter und seine Schwester zu befragen, wie macht ihr das eigentlich, wie geht ihr damit um, mit dem Fehlen der Männer.
Auch die Träume der Kinder in der Schule sind hochinteressant, was stellen die sich vor, welche Zukunft werden sie haben. Also all diese Dinge sind in diesem Film zu sehen, mit dem du auch tourst. Also das Werk ist dir offenbar schon sehr wichtig, du machst eine riesen Kinotour noch und diskutierst mit den Leuten.
Ja, das ist einfach, weil eben durch Corona die Kinos und gerade die Arthouse-Kinos so geschwächt sind und ganz besonders Dokumentarfilme es schwierig haben. Das kann man nicht mit Werbung im Fernsehen oder sonst wo auffangen. Das wäre viel zu teuer. Und dann habe ich dem Verleih gesagt, also ich gebe euch einen Monat, ich fahre 30 Tage lang in 30 Städte und wirklich durch ganz Deutschland, habe ich noch nie gemacht, und trete praktisch in 40 Kinos auf, um jedes Mal in der Diskussion danach auch mehr Erklärungen zu geben zu dem, was die Leute schon gesagt haben. Im Film versuche ich möglichst wenig zu erklären und viel durch Emotionen zu erzählen.
Volker Schlöndorff ist auf großer Tour mit seinem neuen Film Waldmacher, ein Film über Männer wie Toni Rinaudo und über Frauen natürlich, die gemeinsam zupacken, die versuchen und buchstäblich zeigt, dass der Film zurück zu den Wurzeln zu gehen, zu alten Traditionen, zu alten Erfahrungen, die dann vielleicht auch eine Zukunft retten können. Vielen Dank, Volker, und viel Erfolg bei der Natur. Dankeschön.
Danke für die Beistand.
Radio 1. Nur für Erwachsene.